Du hörst die Fotophonie 177, High Noon, Ausgabe 2.
Herzlich willkommen zur Fotophonie, deinem informativen und unterhaltsamen Fotopodcast mit norddeutschem Charme. Das Begleitmaterial, die sogenannten Shownotes, findest du in deinem Podcast-Player und auf fotophonie.de. Dort kannst du unter den Episoden auch Fragen zur aktuellen Folge stellen oder uns dein Feedback hinterlassen. Genug der Vorrede, hier sind deine Moderatoren Frank und Dieter.
Ja, vielen Dank Sandra für die Ansage mal wieder. Ich warte da noch auf Sprachnachrichten von Hörern, damit wir die hier vorne mal einbauen können. So, hallo erstmal, moin, herzlich willkommen zur Fotophonie 177, zu unserem neuen Kurzformat, dem High-Noon-Format, wie wir es so schön nennen. Mein Name ist Dieter Bethke, heute ist die zweite Ausgabe vom High-Noon-Format, die ich wieder mit Frank Fischer zusammen mache. Hallo Frank.
Moin Dieter, schön, dass wir es wieder geschafft haben.
Ja, und so ungewöhnlich, ne? Früher haben wir öfter an einem Sonntag aufgenommen. Weißt du noch, als wir angefangen haben mit der Fotophonie?
Ja.
Meistens Sonntag. Jetzt ist es mal wieder auf den Sonntag gefallen, dass wir uns hier um kurz nach 12 an den Mikrofonen versammeln.
Ja. Und du wirst nicht glauben, wir haben tatsächlich einen Vorspann.
Wir haben einen Vorspann?
Ja, von Jens.
Von Jens? Ja, der ist aber noch nicht fertig vorbereitet. Den konnte ich
Ja, alles gut.
So überraschend hier zusammengefunden haben.
Aber wir haben für eine der nächsten Folgen einen Vorspann, aber lasst nicht nach.
Auf keinen Fall.
Schickt weitere.
Ja.
Einfach mit dem Handy aufnehmen. Der Jens erklärt auch, wie er das getan hat. Ihr nehmt einfach euer Handy, sabbelt da rein. Und ihr wisst ja, ganz am Ende sagt ihr, hier sind eure Moderatoren, Frank und Dieter. Und dann schickt ihr uns das per E-Mail an feedback@fotophonie.de.
Richtig. Und auch eure sonstigen Fragen, die ihr an uns habt, könnt ihr gerne, und wir würden das sogar viel lieber abspielen, Sprachnachrichten schicken. Nicht per E-Mail, könnt ihr auch machen per E-Mail, ja, aber dann landen die in dem FAQ-Topf. Also dann kann es ein bisschen dauern, bis wir die beantworten. Sprachnachrichten, also Fragen, die als Sprachnachrichten, würden wir ja sofort abspielen und beantworten.
Richtig. Sag mal, findest du das eigentlich ganz normal, dass ein Fernsehsender verkündet, wer der gewählte Präsident der Vereinigten Staaten ist?
Nee, genau das ist mir gestern auch durch den Kopf gegangen. Also erstmal ist mir durch den Kopf gegangen, stoßen wir heute an mit Champagner. Also bei der letzten Folge waren wir ja noch deprimiert, da sah es ja noch aus, als ob der andere wieder gewinnt. Mhm. Und wir hatten eigentlich ja keine Lust mehr auf alles. Mhm. Heute hätte ich jetzt Lust, tatsächlich den Champagner aufzumachen. Aber ich sag mal, wir stellen ihn lieber kalt erstmal noch, ne? Weil das ist ja nicht das offizielle Endergebnis.
Genau, also ich habe mich auch aufklären lassen, ich hatte dieselbe Frage bei Instagram gestellt und mir hat jemand geschrieben, nämlich der Dirk, wie das normalerweise läuft in den Staaten, also dass es da tatsächlich auch ein Prozedere gibt und dann die Zahlen gemeldet werden ganz offiziell und so weiter. Und das Ganze aber wohl erst, wenn auch gerichtsfest alles soweit ist und insofern, das kann wohl noch einen Moment dauern, bis wir ganz offiziell sagen können, er ist gewählt. Also nee, ich glaube, man kann sagen, er ist gewählt, aber ob er der zukünftige Präsident wird, weiß man noch nicht so hundertprozentig.
Ja, das entscheidet sich dann am 20. Januar letztendlich. Er muss ja auch noch den Schwur leisten und wenn er es nicht tut, dann wird er es nicht, ne? Unter anderem. Mhm. Also, ja, gut, aber so, wir sind zumindest schon mal besserer Laune als beim letzten Mal.
Auf jeden Fall.
So. Aber ja, und aber das war wirklich faszinierend. Ich saß auch vor dem Fernseher und dachte, ach so, CBS verkündet jetzt von sich aus, wer der neue Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Das ist ja auch interessant.
Ja.
Wer hat die legitimiert dazu?
Genau, bei mir lief im Prinzip CNN die ganze Zeit, also durchgehend seit Dienstag. Ja. Und ich saß da tatsächlich gestern Nachmittag so davor und guck da so hin und denk so, hier Alert. Ich so, sag mal, bitte. Und dann sagen die doch glatt, wir haben jetzt festgestellt mit der Hochrechnung, die wir gemacht haben, dass es jetzt ganz sicher ist, dass der Trump nicht mehr gewinnen kann. Und ich sag so, okay.
Ja, das ist schön.
Richtig.
Aber drauf bauen kann man noch nicht so richtig, ne? Also es fühlt sich nicht so gut an.
Auf alle Fälle ein bisschen ungewöhnlich. Auf der anderen Seite schrieb Dirk mir, es wäre in Deutschland ja nicht so ganz anders. Auch da würde ja im Prinzip in den Hauptwahlsendungen mehr oder weniger verkündet, wie die Wahl ausgegangen ist. Und ja, dann gäbe es irgendwann ein vorläufiges amtliches Endergebnis. Aber da läuft es am Ende vielleicht so ähnlich. Ich glaube, diesmal war der Spannungsbogen einfach so hoch, das Ergebnis so knapp und der Spannungsbogen lang, weil wir ja lange gewartet haben. Und das hat dann bei mir für umso mehr Erstaunen gesorgt. Also als da so ein paar Stimmen aus Philadelphia dazukamen und die sagten, jetzt ist es soweit. Und ich sag so, bitte? Naja, aber tatsächlich, wir sind ein bisschen besser drauf, was das Thema betrifft. Ja.
Richtig, auf jeden Fall. So. Gut, man darf natürlich jetzt auch keine Wunderdinge von Herrn Biden erwarten. Ne?
Genau.
Also der hat auch seine eigene Agenda und wird Amerika, ich sag mal auch, fast first zumindest spielen.
Genau.
Aber ich glaube, mit dem Mann ist einfach vernünftiger reden insgesamt. Also da hoffen ja alle drauf.
Genau, also kommunikativ kann das nicht schlechter werden, sage ich jetzt mal. Wenn du nicht mit der Kindergartengruppe dich unterhalten musst, sondern tatsächlich mit jemandem, der der internationale Politik gelernt hat.
Ja, wenn du als Diplomat zum Meeting so Duplo-Klötze mitbringen musst, genau, dann ist doch was falsch gelaufen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und alle, die da sitzen, so eine rote Pappnase aufhaben, weißt du? Oh. Okay, wir haben noch mehr Grund zur Freude, nämlich ja. Dank Manfred sind wir für den Advent ganz gut ausgestattet,
oh, ja,
was die Getränkeversorgung betrifft.
Ja. Super Sache.
Ja.
Also wir haben einen Adventskalender von Manfred geschenkt bekommen, mit Bier gefüllt. Mhm. Das ist wunderbar. Mhm. Bierspezialitäten.
Ja. Ja.
Sehr schön, da freue ich mich drauf. Die erste habe ich gestern Abend schon geöffnet, das hopfengestopfte Weizen. Fand ich ein interessantes Bier, aber für Weizen, finde ich, passt es nicht so richtig. Also für meinen Geschmack, ne? Ich trinke sehr gerne Weizenbier, du ja nicht, wie wir alle wissen, aber für meinen Geschmack. Also ich habe mich darauf gefreut und habe gedacht, mal gucken, was es ist. Also ich fand es interessant, aber bitterer Hopfen im Weizenbier ist für mich, ja, passt nicht zueinander, weil wenn ich ein Weizenbier trinke, erwarte ich eher sowas Süßliches.
Okay.
Also, naja, aber trotzdem, war coole Überraschung. Und vor allem, es ist ja nicht der Adventskalender alleine, der Manfred hat ja noch ein bisschen mehr mitgeschickt. Man muss das Bier ja auch stilvoll trinken können.
Ja.
Hat er sich gedacht. Und da haben wir ja zwei Gläser geschenkt bekommen. Von denen, also ein Gläserset mit zwei Gläsern drin, eins zum Probieren und eins so ein Showglas, würde ich es mal nennen oder so ähnlich. Und das ist graviert mit dem Fotophonie-Schriftzug. Also, richtig. Perfekt, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut.
Sehr, sehr schön, Manfred. Das Einzige, was ich mich frage, du hast jetzt mehrfach das Wort Adventskalender in den Mund genommen. Du hast gesagt, am 7.11., 1.12., alles same, same.
Ja, Adventskalender, ey. Das ist ja, also.
Okay, ich verstehe.
Ich will ja nicht, dass es schlecht wird da drin.
Ja, ja, natürlich nicht, das ist klar. Und das wird es bis zum 1.12. auf jeden Fall, wenn man das jetzt nicht austrinkt.
Ja, womöglich. Da sind vielleicht empfindliche Biersorten dabei.
Ja, 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 das ist durchaus möglich.
Also, darf man
so sehen. Wir haben noch einen Nachtrag, wenn ich das richtig sehe.
Auf jeden Fall, und zwar auch einen guten. Ich hatte in der vorletzten Folge, also ich glaube, es war dann die, wenn wir zurückrechnen.
175,
da hatte ich gesagt, dass Apple sich mal wieder so eine Nettigkeit hat einfallen lassen, dieses neue MagSafe-Netzteil für iPhone 12. Das ist angeblich nur mit dem Apple-Original-Netzteil, das man dann wieder einzeln kaufen müsste, mit mindestens 20 Watt Ladeleistung, dass es nur damit wirklich mit voller MagSafe-Geschwindigkeit dann laden würde. Das war falsch, die Behauptung.
Okay.
Hat sich rausgestellt. Also ich habe ja damals auch nur die Meldung von anderen Webseiten zitiert, weil ich das gedacht habe, so, oh, das wäre aber jetzt schade, wenn das so wäre. Inzwischen ist da nochmal von anderen Leuten nachgeforscht worden und dabei ist rausgekommen, naja, nein, es geht schon mit Fremdnetzteilen, wenn man die volle MagSafe-Ladegeschwindigkeit, also die 15 Watt haben will, statt der 7,5, die das Qi-Charging macht.
Ja.
Geht mit verschiedenen USB-C-Netzteilen, aber es müssen relativ moderne USB-C-Netzteile sein, die nämlich Power Delivery Version 3 unterstützen. Das ist dann auf der Packung mit PD 3.0 meistens kenntlich gemacht. Power Delivery 3.0 muss als Ladeprotokoll vom Netzteil unterstützt sein. Und es muss, und das ist eigentlich in dem Standard drin, also wenn es sagt, ich bin PD 3.0, dann kann es das, was jetzt kommt, auch, aber das muss eben auch gehen. Und zwar muss eine bestimmte Form der Ladung möglich sein, nämlich mit 9 Volt Ladespannung und 2,22 Ampere Ladestrom. So, jetzt fragt sich jeder, ja, was ist daran besonders? Naja, diese neuen Netzteile eben mit Power Delivery Systematik, die unterstützen verschiedene Lademodi. Und über das Power Delivery Protokoll wird eben ausgehandelt, was das Netzteil schicken soll und was das zu ladende Gerät eben aufnehmen kann und so weiter. Das wird quasi ausgehandelt darüber. Und da gibt es sogenannte Spannungsschienen. Also man kann dem Netzteil sagen, bitte liefer mir 5 Volt und das bitte in einer Stromstärke von, was weiß ich, 3 Ampere. Oder bitte schick mir was mit 9 Volt und 2,5 Ampere oder wie hier gefordert 2,22. Also das handeln die aus. Und wenn also ein Netzteil eben diese 9 Volt Stromschiene, also Spannungsschiene 9 Volt anbietet, aber die 2,22 Ampere Ladestrom nicht auf dieser Schiene hat, also in dieser Kategorie, dann würde es nicht funktionieren mit dem Schnellladen mit MagSafe. So, also das ist alles ein bisschen komplizierter, als man dachte. Kurz zusammengefasst für alle, die sich nicht so tief reinnerden wollen. Wenn man also diesen neuen MagSafe-Stecker, oder ja, Stecker ist es ja nicht, dieser Puck, wenn man den benutzen will mit dem neuen iPhone 12 mit maximaler Geschwindigkeit, die darüber möglich ist, kauft euch entweder das 20 Watt Apple Originalnetzteil, kostet auch, glaube ich, roundabout 20 Euro, 20, 25 Euro irgendwas, oder ihr besorgt euch eins von den anderen üblichen Verdächtigen, achtet aber dann darauf, dass Power Delivery 3.0 unterstützt wird von dem Fremdhersteller und dann müsste es auch gehen. So, kurz zusammengefasst.
Verstehe.
So, ob meine tolle neue Powerbank das kann, weiß ich noch gar nicht. Erstens habe ich kein iPhone 12, mit dem ich es testen könnte. Zweitens habe ich keinen MagSafe-Adapterstecker, mit dem ich es ausprobieren könnte. Und die Powerbank, ja gut, die halb funktionierende ist ja da. Ich warte noch auf das Ersatzgerät.
Verstehe, aber das kommt ja jetzt demnächst bestimmt.
Auf jeden Fall. Ich habe ja schon eine Tracking-Nummer. Was soll jetzt noch schiefgehen?
Siehst du, dann läuft das auch.
Ja.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Gut, müsste ich mir jetzt Sorgen machen, weil seit anderthalb Wochen unter dieser Tracking-Nummer nichts passiert?
Schwer zu sagen. ja. Vielleicht liegt es auch einfach nur irgendwo und derjenige, der das weiter bearbeiten soll, ist gerade krank oder im Homeoffice oder was auch immer alles so sein kann.
Mhm. Oder es ist einfach wie wieder mal die falsche Tracking-Nummer.
Kann auch sein.
Ha. So, falsche Nummern.
Genau, was gar nicht so gut läuft, genau. Ist tatsächlich der Kameramarkt, mal wieder. Eigentlich, also seit wir den Podcast machen, vermelden wir schlechter werdende Zahlen, könnte man sagen.
Mhm.
Und zwar werden die, das kennt ihr auch schon, habt ihr schon häufiger gehört hier im Podcast, für die neu sind, die werden gemeldet von der ZIPA. Das ist im Prinzip der Imaging- und Kameradachverband, der diese Zahlen meldet. Und die haben die Zahlen für Januar bis August relativ frisch gemeldet. Und da sind so ein paar Dinge, wo ich sage, die sind ja schon auffällig und da sollte man vielleicht mal drüber reden. Mhm. Zum einen ist es so, die Kameraverkäufe im DSLR-Bereich sind auf 1,562 Millionen Stück gefallen, also im gesamten Zeitraum Januar bis Ende August, 1,562 Millionen. Mhm. Das sind 54% weniger als im selben Zeitraum 2019, also halb so viele.
Ja.
Und es wurde auch nur ungefähr der halbe Umsatz damit gemacht. Oh, das ist nicht so die ganz gute Nachricht. Dann können wir alle sagen, ja, ist ja klar, wer kauft eine DSLR? Mhm. Wir alle benutzen DSLMs, also spiegellose Systeme. Und kein Wunder, dass der Marktanteil und auch die Stückzahlen der DSLRs schrumpfen. Habe ich auch gedacht. Und da stellt sich heraus, leider schrumpft auch die Anzahl der DSLM-Kameras massiv. Zwar nur um 34%, also ungefähr ein Drittel auf 1,807 Millionen. Das sind also stückzahlenmäßig 300.000, 250.000 mehr als DSLRs verkauft worden sind. Da ist der Gewinneinbruch nicht ganz so dramatisch, sondern oder der Umsatzeinbruch, sondern es sind nur 26% weniger Umsatz. Aber trotzdem, glaube ich, für so eine Branche auch eine richtige schlechte Zahl, würde ich mal sagen wollen.
Okay, was ich aber schon mal spannend finde, bei DSLRs ist der Gesamtstückzahlumsatzrückgang identisch mit dem Rückgang im Umsatz. Also das ist eins zu eins das Verhältnis. Mhm. Bei DSLMs, also spiegellosen Systemkameras, geht zwar die Stückzahl zurück, aber der Umsatz damit nicht ganz so stark. Also
genau, also anscheinend sind da ein paar Kameramodelle dabei, die teurer geworden sind, als vielleicht die Vorgänger oder sowas.
Und sich trotzdem noch verkaufen.
Sehen wir ja auch so ein bisschen, ist ja auch ein Trend, den wir hier schon länger runterbeten, sage ich jetzt mal. Ja. Tatsächlich werden die Kameras eher teurer. Also wenn ihr ein Nachfolgemodell kauft, ist das meistens nicht billiger als der Vorgänger, sondern meistens teurer. Und das spiegelt sich da so ein ganz kleines bisschen wieder, genau.
Dass Kameras an sich teurer werden oder Fotoequipment, finde ich ja jetzt im ersten Schlag erstmal nicht so toll, weil kostet nicht mehr Geld aus meiner Tasche, wenn ich mir sowas anschaffen will. Wenn jetzt damit einhergehen würde, ja, ich hier extra Konjunktiv würde, dass die Sachen dadurch langlebiger werden, also öfter und länger verwendbar, so wie zum Beispiel das Olympus mit immer wieder coolen Firmware-Updates möglich macht, dass man selbst noch eine EM1 Mark I gut einsetzen kann und ohne viel zu vermissen und so weiter. Mhm. Dann bin ich natürlich als Kunde auch bereit, mehr dafür auszugeben an Geld, wenn ich weiß, dass es so ist im Vorfeld. Dann fällt mir das leichter.
Ja, und auch wenn die Zyklen zum Beispiel langfristiger werden. Also jetzt zum Beispiel in der vorletzten Folge haben wir berichtet von Nikon Z6, Z7 II. Mhm. Da ist der Zyklus ja sehr kurz gewesen im Vergleich. Und wenn der Zyklus lang ist, also du hast das Gefühl, dass die Nachfolgekamera überhaupt erst in 4 Jahren kommt, dann bist du wahrscheinlich auch ein bisschen entspannter, als wenn du immer weißt, alle halbe Jahr schmeißt da ein Konzern wie Sony den Nachfolger auf den Markt. Mhm. Das war ja eine Zeit lang so. Auch das sorgt jetzt nicht gerade für Investitionswillen, glaube ich. Also, aber ich glaube, wir haben alle auch den Eindruck, die Zyklen werden ein bisschen länger. Und wir haben auch das Gefühl, glaube ich, kann man jetzt über alle Kamerahersteller mittlerweile sagen, es wird doch auch in der Software noch nachgearbeitet, wenn die Kamera schon beim Kunden ist. Und das sorgt dann tatsächlich zum Teil nochmal für signifikante Verbesserungen. Und das hilft natürlich, ohne jeden Zweifel, auch für das Konsumverhalten.
Ja, also dass die Zyklen länger werden, würde ich so als, wie soll ich sagen, umweltbewusster Mensch begrüßen, dass nicht immer so viel Hardware hergestellt wird. Allerdings verstehe ich die Hersteller auf der anderen Seite natürlich, die hören sich ja auch an, was der Markt sagt, also sprich die Menge aller Kunden, also nicht ich als einzelne Stimme und du, sondern was so die Mehrheit sagt. Und da ist ja immer das Problem, man will gerne, in der Mehrheit wollen die Leute mehr was Neues lieber, Immer lieber was Neues. Ja, wo bleibt denn jetzt dieses Feature? Wo bleibt denn jetzt jenes Feature? Genau. Wie lange will sich Nikon denn noch Zeit lassen? Wie lange dauert das denn jetzt eigentlich bei Canon? Und bei Olympus fehlt uns doch jetzt auch schon wieder die EM1 X3 oder was auch immer.
Ne? Also Pen F2 habe ich.
Pen F2 muss jetzt unbedingt her, ja.
Genau.
Aber gut, sagen wir mal ehrlich, bei der Pen F ist der Zyklus, glaube ich, lang genug, oder?
Ja, da könnte ich. Richtig. So. Oh Mann, oh Mann. Ja, was haben wir noch an Zahlen? Wir haben Kompaktkameras natürlich nach wie vor, also da fällt ja alles drunter, die Action-Cams und alles, was eben kein Interchangeable Lens hat, also keine Wechselobjektive. Es fällt ja darunter, das ist natürlich weiter rückgängig, das ist auch jedem, glaube ich, klar, mehr oder weniger. Es sind aber immer noch sehr viele, nämlich 2,5 Millionen Stück. Aber auch das sind 51% weniger als im Vorjahreszeitraum und 26% weniger Umsatz, also auch da ist der Umsatz eingebrochen.
Ja, aber auch nicht so stark wie die Absatzzahl.
Genau, auch nicht so stark. Genau, auch da sieht es so aus.
Das finde ich bei Kompaktkameras besonders überraschend.
Ja, ich habe da auch so drüber nachgedacht. Ich weiß nicht ganz genau, fallen da Copter mit rein? Wie ist es mit Actioncams? Die fallen da, glaube ich, alle mit rein, so ziemlich. Aha. So, ziemlich alles, was so zum Fotografieren geeignet ist. Und ja, vielleicht haben wir da auch irgendwas gar nicht so im Blick, wir zwei. Also, ich kann ja auch nur die Zahlen aus dem Netz ziehen. Was ich aber ganz, ganz beeindruckend finde, und das muss man mal wirklich mal gucken, die Zipa hat im Prinzip das jetzige Jahr mit dem Vorjahr, also 2019 und 2018, eine Grafik gepackt. Und da habe ich mal die Peaks rausgesucht. Also ich habe mal geguckt, wann ist der beste Monat gewesen und was ist der schlechteste Monat gewesen an Stückzahl. Und da stellt sich heraus, und das finde ich wirklich heftig, dass der beste Monat gewesen ist der April 2018. Da sind nämlich etwas über 1,07 Millionen Einheiten verkauft worden.
Also der beste Millionen. Wert innerhalb von diesen 3 Jahren.
Genau, innerhalb von diesen 3 Jahren.
Ja, ja, okay.
Der beste Monatswert, April 2018, von Kameras mit Wechselobjektiv, also DSLRs und DSLMs kombiniert. 1,07 Millionen April 2018. Und der schlechteste Wert war im Mai 2020, da war das gerade mal noch 214.000 Stück. Also ungefähr ein Fünftel. Und ich finde, da sieht man so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Wenn ihr euch die Grafik angucken, so, guckt in den Shownotes, wir packen die damit rein, dann werdet ihr es auch sofort sehen. Dieses Jahr ist nicht gut gelaufen. Das Vorjahr ist schon viel schlechter gelaufen als das davor. Also 2019 auch schon viel schlechter als 2018. Man sieht eben sehr, sehr deutlich, dass da mittlerweile, ja, das ist eine lineare Skala und da sind Riesenabstände trotzdem dazwischen. So, und ja. Wir werden die Schallplattenspielerhörer, die Schallplattenhörer der Zukunft werden. Also es wird wenige geben, die mit Wechselobjektiv unterwegs sein werden in Zukunft. Ist so mein Eindruck. Der Kameramarkt schrumpft einfach.
Ja, dass der insgesamt schrumpft, ist ja keine Neuheit an Meldung. Und für mich, wenn ich mir jetzt hier so spontan, du hast mir die Meldung jetzt auch gerade erst quasi rübergeschickt, ich hatte die noch nicht so im Auge. Wenn ich da jetzt so drauf gucke, ich meine, dass 2020 ein absatzschwaches Jahr ist, das wundert ja wohl auch keinen.
Richtig.
Vor allem im Mai, ja. Ich meine, warum kaufe ich mir eine Kamera? Die meisten Leute, glaube ich, kaufen sie kurz vor ihrem Urlaub, weil sie irgendwo hinfahren und dann da tolle Bilder machen wollen, wo sie hinfahren. Dann nimmt man auch gerne nochmal das Neue und Beste an Kameratechnik mit, was man sich leisten kann zu dem Zeitpunkt. Ja, diese ganzen Investitionen sind ja wohl aufgrund von Reisebeschränkungen und Corona und man weiß sowieso nicht, wie es in Zukunft mit uns allen weitergeht und wirtschaftliche
Lage. In Carports gelandet.
Richtig, oder in Modernisierung in Eigenheim, in Renovierungsdingen oder Aufhübschen des Gartens.
Ja.
Dass das nicht bei Kameras, also bei absoluten Luxusgütern gelandet ist, kann ich irgendwie ganz intuitiv verstehen.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, die Kamerahersteller haben ja mit Sicherheit eine Planung gehabt, so, und die sind natürlich auch, dann weißt du von seiner Planung, so ein Großkonzern natürlich auch ab. Aber das ist natürlich trotzdem super, super schmerzlich, und schmerzhaft, weil du hast natürlich nach wie vor den Headcount wahrscheinlich von 2019, der da rumläuft, ne? Also die Mitarbeiterzahlen. Und dann hast du so eine Einbrüche, die du nicht erwartet hast, aufgrund so einer Pandemie. Das ist ja auch wirtschaftlich ein Problem, so. Kann man sagen, ja, das merken wir ja am Markt auch schon so ein kleines bisschen. Ne? Guck mal wieder zum Kamerahersteller, Lieblingshersteller, den wir da so am Start haben. Da glauben wir ja, dass das eine gute Entscheidung ist, wir zwei, sag ich mal. Aber das wird bestimmt weitere Kamerahersteller treffen, wenn das nicht zu einer massiven Erholung kommt. Und die sehe ich tatsächlich nicht so richtig.
Ja, ich wüsste auch nicht, wo jetzt nochmal ein neuer, ich sag mal, ja, Hype herkommen soll.
Genau.
Ja. Der war natürlich Anfang der 2000er Jahre besonders stark mit dem Umstieg von analog auf Digitaltechnik in der Fotografie. Da hat sich jeder, der sich für Fotografie ernsthaft interessiert hat, das früher oder später überlegt, umzusteigen und gesagt, neue Technik, jetzt ist sie auch langsam ausgereift. Und dann kam es eben 2008, 2010, glaube ich, waren so die absoluten Highlight-Jahre. So, und dann jetzt nochmal der Umschwung auf spiegellose Kamerasysteme. Da hat es ja auch ein paar Jährchen gebraucht, bis einige gesagt haben, ja, das ist wirklich eine coole Idee und ich springe jetzt nochmal von meiner digitalen SLR um auf eine spiegellose Kamera und dann ist ja auch nochmal dadurch ein paar Stückzahlen verkauft worden. Und ich sag mal, so ein Laden wie Nikon bringt ja auch nicht ohne Grund oder ohne optimistische Zukunftseinschätzung die Typ 2 von Z6 und Z7 auf dem Markt. Klar. Die haben ja auch geglaubt, dass sie die verkaufen können. Also
das hoffe ich doch für sie.
Ja, aber ja, ich glaube nicht, dass wir nochmal so einen Boom überhaupt jemals wie in den ersten Jahren, in 2000er Jahren erleben werden. Dazu müsste ja irgendwas Neues kommen, wo man sagt, boah, das schlägt alles andere um Längen aufgrund seiner Art.
Ja, oder die Fotografie würde wieder ganz doll in den Fokus geraten und alle anderen Hobbys ablösen. Keiner surft mehr oder fährt Motorrad, sondern alle fotografieren plötzlich. Oder
ja, da glaube ich, da sind es ja eher dann die Bewegtbildkameras. Da sehe ich ja eher, also erstens jetzt Webcams sind gerade überall gefragt wegen Videoconferencing, weil sehr viel mehr Homeoffice betrieben wird. Ja. Und ja, auch diese Produktreviews, Produktvorstellungen auf YouTube oder Berichterstattung von eigenen Hobbys und Aktivitäten, die man macht auf YouTube, das greift ja immer mehr. Also Bewegtbildberichterstattung ist, glaube ich, eher das Ding als Standbild. Da sind wir eher tatsächlich, wie du eben so schön sagtest, so langsam sind wir die Dinosaurier, die Schallplatten hören, ja.
Was mich da vor dem Hintergrund aber total erstaunt hat, ist, ich habe mehrfach die Frage gehabt in den letzten Wochen, wo kann ich eine EM1 Mark III kaufen? Es gab ja quasi keine Verfügbarkeit über Wochen. Nicht im Olympus-Shop und bei den Händlern auch nicht und so weiter. Ich glaube, jetzt ist das wieder da. Also ich glaube, es ist wieder verfügbar, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber entweder hat man da sehr, sehr pessimistisch geplant oder sehr, sehr gut verkauft. Ich habe keine Zahlen von Olympus finden können, keine aktuellen. Keine Ahnung, wann die veröffentlicht werden, ob das jetzt mit dem Verkauf eigentlich gemacht werden muss oder nicht. Oder ob es das Wirtschaftsjahr wie immer bis Ende März läuft, weiß ich gar nicht.
Ja, wie soll das gehen?
Aber gut, weiß auch nicht, vielleicht, genau, weiß ich auch nicht genau. Aber auf alle Fälle finde ich das ganz erstaunlich, weil entweder haben die sehr pessimistisch geplant oder sehr gut verkauft. Mhm.
Hoffen wir mal das Zweite.
Ja.
Das wäre ja ganz schön.
Auf jeden Fall. Wenn wir nicht die Einzigen wären.
Ja.
Also, schreibt uns doch mal, wenn ihr, achso, du hast ja gar keine.
Ich habe ja keine. Ja. Also an mir liegt es jetzt nicht, dass die ausverkauft sind.
Ausverkauft ist, nee.
Gut, möchtest du noch was zu den Statistiken und ZIPA-Zahlen sagen jetzt?
Hast
du noch?
Nein, alles gut.
Okay, weil dann könnten wir.
Der Rest guckt in die Tabelle in den Shownotes.
Genau, dann können wir nämlich überleiten zu dem, was die Zukunft ist.
Ja.
Fliegendes Bewegtbild nämlich.
Ja.
Das ist ja auch schon seit Jahren klar. Immer mehr Leute kaufen sich so einen kleinen Kopter mit Kamera dran, fliegen damit rum, machen interessante Aufnahmen. Teilweise Standbilder in Form vielleicht ganz normalen Einzelaufnahmen aus erhöhter Perspektive oder benutzen die Panoramafähigkeit von ihrem Kopter und machen Panoramas aus etwas erhöhter Position, was ich meistens sogar sehr schön finde, weil das Panoramen so aus der Luft, das bietet nochmal einen ganz anderen Überblick, als wenn man die vom Boden aus macht. So, und da gibt es jetzt wieder Neues zu berichten von dem eigentlichen, ich sag mal, ja, auch weit Marktführer in dem Bereich, ne, DJI.
Ja. Ja.
Die haben ja schon vor einiger Zeit den Copter Mini gebracht und jetzt gibt es die Fortsetzung davon oder die Produktverbesserung Mini 2, DJI Mini 2. Heißt das Ding eigentlich offiziell Mavic Mini 2 oder nur Mini?
Mavic Mini 2 heißt der, glaube ich, offiziell.
Ich meine auch.
Und da ist tatsächlich auch ein sehr, sehr kurzer Produktzyklus.
Auf jeden Fall.
Das ist wirklich richtig kurz, weil die Mavic Mini ist ein gutes Jahr alt, würde ich sagen.
Ich glaube nicht mal.
Am Markt.
Ich glaube nicht.
Ja, deswegen, also kurz.
Weil das
kurz.
War ja der Copter, der dadurch Berühmtheit erlangt hat, dass er ein Gramm leichter ist als die Grenze, ab der man das Gerät registrieren lassen muss, zwangsläufig. Ne?
Ja, also bislang in Europa oder in Deutschland nur kennzeichnen muss. So. Also ab 250 Gramm musst du eine Plakette ranmachen und unter 250 eben nicht. Genau, dadurch zeichnet er sich aus. Ansonsten hat man eigentlich keinen Vorteil, muss man auch mal sagen. Also nach aktueller Verordnung fliegt man sonst genauso wie der Rest auch.
Also ich finde, ich hoffe, dass auch jeder trotz allem, egal ob da eine Plakette dran ist oder nicht, verantwortlich fliegt, verantwortungsbewusst.
Ja, das hoffe ich auch.
Sich an die Regeln hält, weil je mehr Leute sich nicht dran halten, umso schlechter werden die Regeln für alle.
Das deswegen sind sie ja schon so schlecht
geworden. Ja, genau. So. Aber die Mini 2 ist eben die Fortsetzung der Mini und damit hält sie sich auch an diese Obergrenze vom Gewicht. Also flugbereit hat sie auch wieder ein Gewicht von 249 Gramm. Kann also ohne Plakette geflogen werden. Dafür aber, ich glaube, jetzt eine Minute länger, wenn ich das richtig hier sehe. Also 31 Minuten mit einem vollen Akku. Kann bis zu 10 Kilometer weit gesteuert werden über die mitgelieferten Controller. Die übrigens baugleich sind zu den Controllern, die bei der Mavic Air beiliegen. Also da hat DJI nichts Neues erfunden, sondern hat einfach gesagt, ach komm, die Controller von der Mavic Air, die sind ganz gut, die gefallen den meisten Leuten, die nehmen wir jetzt als die Basis- oder Standard-Controller für die Mini 2. Mhm. So, was ist neu? Ich weiß gar nicht, 12 Megapixel Auflösung auf dem Sensor, ist das neu? Bin ich mir gar nicht sicher.
Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube, nein. Ich glaube, das war vorher auch so. Der Sensor ist aber ein bisschen größer geworden und vor allem, er speichert genau in einem ordentlichen Format ab.
Ja, JPEG und RAW jetzt und das RAW als genau. DNG. Das ist sehr schön, weil das ja durchaus ein Industriestandard ist und somit von vielen RAW-Konvertern automatisch gelesen und verarbeitet werden kann. Ich glaube, da steckt ein bisschen Potenzial drin an der Stelle zum Nachbearbeiten der Fotos oder Panoramen, die man eben mit dem Copter macht. Wenn es zum Bewegtbild geht, sind wir jetzt also bei 4K-Video angekommen. Was mit einem 12-Megapixel-Sensor sehr gut geht, weil für 4K-Video braucht man eigentlich roundabout 8 Megapixel. Ja. Und mit 12 Megapixel hat man außen noch ein bisschen Fleisch drumherum auf dem Sensor. Also wenn man da so einen Ausschnitt rausnimmt für das 4K-Video, dann kann man diesen elektronischen Bildstabilisierer verwenden, der ja nichts anderes tut, als auf dem Sensor sozusagen das Auslesefenster entgegen der Bewegungsrichtung der Kamera zu verschieben, damit das Bild stabilisiert wird. Genau. Das heißt, gute Stabilisierungsleistung, trotzdem 4K-Video mit 1:1 Readout von den Pixelchen von dem Sensor. Ja. Und neu, man kann jetzt endlich ein paar Sachen manuell einstellen, im Gegensatz zur ursprünglichen Mini. Man kann nämlich den Weißabgleich manuell einstellen und die ISO-Empfindlichkeit kann man auch festnageln und sagen, so, das machst du bitte nicht automatisch. Da habe ich meine Gründe für, warum ich ISO 200 oder ISO 5000 haben will jetzt oder so. Genau. So, das finde ich alles ganz schön.
Jo. Ja, auch, auf jeden Fall.
So, was nicht so toll ist, was vielleicht einige gehofft hatten, was kommen würde, aber das ist dann übersteuerte Erwartung, übersteigerte, dass das Ding Hindernisse erkennen kann. Mhm. Also es gibt nach wie vor keine Sensoren, die nach vorne und zur Seite und nach hinten raus Hindernisse erkennen. Und die Mini 2 kann in den normalen Aufnahmemodi kein Tracking machen, also nicht einem Objekt folgen, das sich bewegt. Was man zum Beispiel selber sein könnte oder jemand anders, der Auto. Vielleicht durch Auto, Radfahrer, Fußgänger, irgendjemand, dem man gerne folgen möchte, vollautomatisiert. Das geht nicht. Aber es gibt einen Modus, da geht Tracking doch. Also offensichtlich kann die Hardware das und auch die Software, aber es ist ein bisschen wohl abgeschaltet von DJI für die normalen Fälle. Ja. Nämlich es geht dann, wenn man die sogenannten Quickshots benutzt. Das sind vorprogrammierte Flugmanöver, die der Copter dann ausführt. Und dabei behält er das, was du zu Beginn des Quickshots markiert hast, doch im Zentrum der Aufnahme, egal wie sich der Copter bewegt. Die Kamera wird immer wieder ausgerichtet und folgt eben dem zu beobachtenden Objekt oder dem zu filmenden Objekt. Also bei Quickshots geht's, im normalen Videobetrieb nicht. Finde ich ein bisschen merkwürdig, ist aber wahrscheinlich wie so oft Marketing geschuldet, die sagen, ja, wir müssen uns zu eher da vielleicht doch noch mal ein bisschen differenzieren.
Genau, die sollen auch noch verkauft werden.
Ja. Ansonsten habe ich ein paar Videos gesehen von Leuten, die das Ding natürlich vorab schon wieder hatten. Ja. Und die rühmen, dass es sehr, sehr stabil fliegt jetzt. Also wirklich wie angenagelt in der Luft steht. Sie ist sehr klein und damit mega transportabel. Das war die Original Mini aber auch. Sie sagen aber, dass sie jetzt irgendwie so, ja, wie soll man sagen, verändert wurde oder sich besser steuern lässt, noch präziser. Die Leute trauen sich damit durch noch engere Hindernisse zu fliegen. Wie gesagt, es gibt keine automatische Hindernisvermeidung. Ja. Man muss dann wirklich fliegen können. Ja. Aber die fliegen dann auch im Video beispielsweise durch Astgabeln durch, wo ich auch sage, boah, nicht schlecht. Also gut, wer kann, der kann. Und offensichtlich ist es so, dadurch, dass das Ding keine Hindernisse vermeidet, kann man sich überhaupt so einem engen Türchen oder so einem Durchlass irgendwie nähern und durchfliegen, wenn man eben ein guter Pilot ist. Das macht es möglich dadurch. Und die kleine Bauform, das kommt eben zusammen.
Genau, genau. Ja, normalerweise würde ja bei den größeren DJI-Coptern, also ich habe ja die Mavic 2 Pro, die würde ja stoppen. Die würde ja sagen, Achtung, da können wir nicht durchfliegen, da kannst du nicht hinfliegen.
Genau.
Gut, dann kannst du das deaktivieren und sagen, ich möchte das trotzdem. Aber das ist das Ding natürlich für viele Dinge zu groß. Zweitens wird das in die Logfiles geschrieben, wenn du dann irgendwo gegenfliegst und so weiter. Du weißt, dass das alles für Implikationen hat. Insofern, man könnte das theoretisch deaktivieren. Die Sensorik. Aber dafür ist die Mini ohne jeden Zweifel richtig, richtig cool. Und was ich gesehen habe, ist, sie hat ja jetzt OcuSync. Das heißt, man hat auch eine wesentlich bessere Übertragung der Bilddaten. Also man sieht auch viel genauer, wo man hinfliegt.
Was ist OcuSync?
Das ist so ein, vorher war die Bildübertragung per WLAN bei der Mini 1. Das heißt, das Bild wurde auf die Fernsteuerung, also auf dein Handy, per WLAN übertragen. Jetzt ist es so ein kombiniertes Protokoll, was, keine Ahnung, so ein DJI-Standard, den wir erfunden haben. So arbeitet auch deren Smart-Controller, der, glaube ich, aber nicht mit der Mini 2 geht, soweit ich das rausfinden konnte.
Also wir wissen es noch nicht genau. Es gibt keinen, der gesagt hat, ja genau. Geht oder nein geht nicht.
Aber da es eine andere App ist in der Klasse der Drohnen, die mit dem Smart-Controller laufen, eine andere iPhone-App und Android-App, vermute ich, dass es damit zusammenhängt. Aber dieses OcuSync ist eben ein Protokoll, was dafür sorgt, dass du tatsächlich über Kilometer Bilder weiterempfangen darfst. Leute, ich weiß es auch, Kilometer weit wegfliegen darf man gar nicht. Und ich habe auch wieder welche gesehen bei YouTube, auch in Europa, die sonst wohin geflogen sind. Und ich sage mal, wie geil, ich kann das Bild nach 2 Kilometern noch sehen. Ihr wisst es, ne? Man darf mit dem Teil so lange fliegen, solange man mit dem bloßen Auge erkennen kann, in welche Richtung es fliegt. Bei dieser kleinen Drohne
ist das nach 20 Metern ja vorbei.
Ich vermute bei 100 spätestens. Ah. Fliegt bitte nur so, wie es erlaubt und vorgeschrieben ist.
Wo du das aber gerade sagst, kleine, ein Reviewer hat das hervorgehoben, der hat gesagt, die Mini 2 hat jetzt, ich glaube, an der Stirnseite noch eine zusätzliche Lampe, die irgendwie blinkt oder weiß ist oder auf jeden Fall in einer Art und Weise ausgeführt ist, sodass man jetzt tatsächlich wohl noch besser erkennt, ob die Drohne zumindest auf einen zufliegt.
Ja.
Oder von einem weg, dann halt logischerweise, wenn man das Ding nicht sieht. Ja. Also um das total ein bisschen noch zu unterstützen, dieses einschätzen können, wo in welche Richtung ist sie jetzt eigentlich orientiert gerade.
Aber total faszinierend finde ich das kleine Teil, wie stabil das in der Luft steht. Ich habe auch Aufnahmen gesehen, wo Leute das gefilmt haben bei wirklich viel Wind. Ja. Und das Alter steht ja wirklich richtig gut jetzt in der Luft und wo die Leute durchgeflogen sind, ich bin fasziniert.
Ja, cool. So, für alle, die jetzt auf der Sofakante sitzen und schon das Tablet in der Hand haben zum Bestellen bei DJI,
ach, Schreck,
vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was es kostet.
Ja.
Meine Information ist so, dass der Copter an sich, also die DJI Mini, flugbereit, also mit einem Akku und ich glaube Ladegerät und Ersatzrotoren, einem Satz oder irgendwie sowas, Pi mal Daumen, so ist die Zusammenstellung, ich habe sie nicht genau im Kopf, soll für 499 US-Dollar auf den Markt kommen. Einen europäischen Europreis habe ich jetzt noch nicht vorliegen. Müsste ich suchen.
Warte, ich kann es gleich sagen, ich habe einen Newsletter von DJI bekommen, weil ich ja Kunde bin.
Ja, und ich sag nochmal kurz. Achso, du hast es schon, okay.
Ja, sie kostet 448 Euro nackig quasi, so wie du es gerade beschrieben hast.
Ah, cool. Mit Mehrwertsteuer?
Ja.
Das ist ja mal, okay, erstaunlich günstig dann, den Preis umgerechnet.
Ja, mit Mehrwertsteuer, ja. Ich bin hier nicht angemeldet. Ja.
So, und dann gibt es ja noch natürlich die Ausblaustufe. Ich glaube, die man sich gönnen sollte, also
auf jeden
für mich würde das Sinn machen, als auch vor allem als Anfänger und so. Das ist die sogenannte Fly More Combo. Ja. Da sind dann 3 Akkus mit dabei, auch ein entsprechendes Ladegerät, das auch als sogenannter Ladehub verwendet werden kann. Da kann man also 3 Akkus gleichzeitig laden und wenn man die Akkus nicht lädt, sondern die Akkus sind voll, dann kann man das Ding, glaube ich, als Powerbank benutzen für andere Sachen, Handy aufladen oder sowas.
Ja.
Also ziemlich coole Stromversorgungsgeschichte ist also mit dabei.
Ja, und man kann es über dieses Ladegerät mit USB-C auch laden, also aus einer Powerbank die Akkus laden, was cool ist.
So rum zur Not, ja, wobei aus einer Powerbank Akkus laden ist ja eigentlich,
Ja.
So, aber okay, wäre technisch möglich, also ganz interessant. Es sind 6 Ersatzrotorblätter im Flymore-Kombo dabei. Das heißt, da kann man auch schon mal aus Versehen wo anecken, dann ist die Trauer nicht ganz so groß. Man kann zumindest ziemlich schnell wieder weiterfliegen und kann in Ruhe dann Ersatzrotorblätter nachbestellen später. Und damit das auch schön geht und man überall gut bequem hinkommt, ist eine Tasche, eine Transporttasche mit dabei, wo alles das reinpasst. Also Copter plus das ganze Flymore-Combo-Zeugs, der Controller und so weiter. Das ist dann für 599 US-Dollar mir hier angeboten worden.
Oder 584 Euro.
Ach guck mal, da sind wir näher dran am
Dollar
1:1 fast schon. Ja gut, also schickes Gerät anscheinend.
Auf jeden Fall. Ich bin gar nicht abgeneigt.
Ja, gut, abgeneigt, aber muss man es haben?
Ja, das können wir uns bei all den Kram fragen, den wir so vor uns hinbestellen.
Ja, cool. Apropos vor uns hinbestellen.
Ja.
Viele Leute sind vielleicht ja auch, so wie ich, geneigt, ein iPhone 12 zu bestellen, weil das ja jetzt neu ist. Da gibt es auch nochmal ein paar neue Erkenntnisse, die ich vielleicht hier mal in die Runde werfe.
Ja, gern.
Und zwar ist in dem neuen iPhone 12, und das ist ja das von Apple riesig plakativ beworbene Feature, ein 5G-Modem drin. Also der neue Mobilstandard, der also alles besser macht, ja. Nur noch Einhörner und Glitzer am Himmel und alles wird mega durch 5G. Wer das glaubt. 5G ist im Prinzip ein etwas aufgebohrtes LTE, beziehungsweise unter dem 5G-Standard finden viele alte Mobilfunkstandards ihr neues Zuhause. Plus, es gibt eine Verbesserung, die bei idealsten Bedingungen höhere Datendurchsätze ermöglicht. So. Ja. Aber auf jeden Fall ist in dem neuen iPhone 12 ist ein neues 5G-Modem drin. Das kommt von Qualcomm. Und das Blöde ist, wenn das iPhone im 5G-Modus dann betrieben wird, also Daten empfängt, versendet, dann ist der Strombedarf extrem erhöht, weil diese neue Funktion sehr viel Strom braucht. Zumindest jetzt im ersten Wurf. Ich tippe ja mal, wenn dann in einem Jahr das 12S kommt oder wie auch immer das dann heißen wird, dann wird man da wieder verbessert haben, dann wird der 5G-Betrieb wahrscheinlich weniger Strom dann brauchen als heute und so weiter. Aber im Moment ist das so. Wer 5G benutzt, da ist der Akku relativ schnell leer. So, das stimmt. Das ist so, das hat man befürchtet und es ist wohl auch so, sagen die Ersten, die es benutzt haben. Aber gute Nachricht ist, da hat Apple auch schon dran gedacht und man kann es einstellen in den Settings, dass 5G immer nur dann aktiviert wird, wenn man wirklich sehr, sehr viele Daten jetzt hochladen will irgendwo hin oder runterladen will von irgendwo her. Dann springt es kurzfristig auf 5G um, nuckelt etwas stärker am Akku, aber du hast deine Daten schneller, was dann wohl sich über die Zeit aufgerechnet sozusagen die Waage hält, was den Stromverbrauch angeht. Ob du jetzt langsamer, dafür länger runterlädst, verbraucht ja auch Strom.
Ne? Ja, klar.
So,
ja,
also
klar.
Das kann man sozusagen Smart Data aktivieren. Damit erhält sich der erhöhte Strombedarf dann in Grenzen. Aber was die wirklich gute Nachricht an der Sache ist, sagen die Nerds, die das sich angeguckt haben, die kennen sich da aus und haben mal reingeschaut jetzt, also iFixit hat das Ding auch schon aufgemacht und gesagt, ja, was ist denn da jetzt für ein 5G-Modem drin? Ja, es ist das Qualcomm X55 Snapdragon, so nennt sich das. Und da sagen die Experten von iFixit, okay, schaltet einfach 5G ab, weil macht eh keinen Sinn in den meisten Regionen dieser Welt im Moment noch. Einfach 5G abschalten, kann man ruhig machen, weil das LTE-Modem, was da mit verbaut ist, das ist so deutlich besser als das, was es bisher in den iPhones gab. Man hat einen wesentlich besseren LTE-Empfang und vor allem in ganz schwierigen Empfangslagen. Also da, wo du und ich bisher angepestet waren, dass wir einen schlechten LTE-Empfang hatten, zum Beispiel im Keller. Also einer von uns beiden sitzt ja öfter mal im Keller rum. Ich sitze ja im vierten Stock unterm Dach, aber gut. Also gerade da soll dieses neue Modem, das eben in dem iPhone 12 verbaut worden ist, das Qualcomm X55 Snapdragon, das soll einen super Empfang haben in schlechten Empfangslagen.
Okay.
Das finde ich eigentlich ganz erbaulich.
Auf jeden Fall.
Weil ich sehe für mich sowieso keinen großen Vorteil in diesem 5G-Zinnober. Im Moment.
Ja, genau. Also kommt drauf an, was für Daten wir zukünftig empfangen sollen. Ne? Wenn wir jetzt alle 16K-Videos auf Smart Devices geschickt bekommen sollen, dann macht das vielleicht Sinn. Aber für das, was wir im Moment konsumieren, ist er mit einem ordentlichen LTE eigentlich ja sauber aufgestellt.
So, richtig. Und ich weiß ja auch gar nicht, wie der Ausbau bei O2 jetzt überhaupt ist mit 5G. Also,
ich habe das überhaupt Sinn macht. Keinen blassen Schimmer, aber ich glaube, da geht noch nicht viel. Könnte ich mir vorstellen.
Ansonsten ist mir zu Ohren gekommen, dass es gibt in den USA schon länger dieses iPhone for Life Programm oder Apple for Life, glaube ich, heißt es sogar. Das ist so ein Abo-Modell. Da zahlst du monatlich eine Miete an Apple und die geben dir dann dafür das Gerät, was du dir ausgesucht hast.
Ja.
Und so ein Mietvertrag geht immer 2 Jahre und zahlst du jeden Monat deine fest vereinbarte Miete oder man kann auch Leasing sagen dazu. Und dann, wenn die 2 Jahre rum sind, gibst du das Gerät zurück und das war's. Und dann hast du kein Gerät, aber du hast eben auch nur Miete gezahlt unterwegs. Du kannst wohl auch am Ende des 24 Monats sagen, ich möchte das Gerät übernehmen, also abkaufen euch, dann sagen die dir eine Schlusszahlung, die du noch leisten musst, dann gehört dir das Gerät, wenn du meinst, das wäre cool. Der eigentliche Bringer an diesem Abo-Modell ist aber wohl der, dass man schon nach einem Jahr sagen kann, oh, das neue Modell, das hat für mich aber entscheidende Vorteile, ich möchte lieber auf das neue Modell umsteigen, dann gibst du während deines 24-monatigen Mietvertrags, gibst du nach 12 Monaten das Gerät, das du jetzt benutzt hast, 12 Monate lang, gibst du an Apple zurück, kriegst dafür das neue Modell, der Mietvertrag geht dann natürlich ab da wieder 24 Monate. Das ist der kleine Wermutstropfen.
Ja,
aber man hat immer aktuelles Equipment am Start, wenn man meint, dass man es braucht. Da sollte sich bitte auch aufgrund der Ressourcenverschwendung jeder mal fragen, muss ich jedes Jahr das Neueste vom Neuen haben? Wenn es dafür gute Gründe gibt, ja, dann ist es so. Aber nur, weil es neu ist, würde ich dann nochmal drüber nachdenken. Aber in diesem Abo-Modell, in diesem Mietvertragsmodell kann man das machen. Und das gab es bisher nur für USA. Und seit letzter Woche gibt es einen deutschen Anbieter, der ein ähnliches Abo-Modell mit Apple-Produkten aufgelegt hat. Und da bin ich mal ganz gespannt, weil die scheinen dieselben Konditionen zu haben, was Vertragsverlängerung, Übernahme von Geräten und so weiter angeht. Das könnte attraktiv werden. Allein mir fehlen noch Zahlen. Die haben zwar gesagt, wir machen das, aber man konnte bis jetzt sich noch kein Angebot sozusagen zusammenklicken, welche Monatsmiete da auf einen zukommt.
Okay, verstehe.
Also es müsste ja, also wie soll ich sagen, für meinen Geschmack, wenn man den Kaufpreis eines Geräts nimmt und den durch 24 teilt, dann kommt ja eine Summe raus, eine monatliche.
Richtig.
Meines Erachtens müsste dieses Abo-Modell günstiger sein als Kaufsumme durch 24, damit es für mich Sinn macht.
Gut, das hoffe ich so oder so erstmal.
Ja. Weil ich gebe ja am Ende das Gerät ab und habe dann nichts davon. Also,
genau, ne? Klar.
So, also es müsste spürbar günstiger sein als Kaufpreis durch 24, dann fände ich es attraktiv. Und es ist wahrscheinlich für viele da draußen, die das irgendwie als Gewerbeausgabe dem Finanzamt gegenüber ausweisen können. Vielleicht sogar interessanter als ein teures Gerät kaufen und abzuschreiben über x Jahre, sondern monatliche Mietzahlungen direkt vom Umsatzeingang abziehen zu können, könnte auch interessant sein, müsst ihr aber jeweils bitte mit eurem Steuerberater darüber sprechen, ob das Sinn macht oder nicht, weil wir sind keine Steuerberater, aber ich glaube, das könnte Sinn machen. Mhm.
Sehr schön. Da haben wir doch eine spaßige Sendung zusammen produziert hier.
Ja, sind wir schon wieder durch. Ach, das geht ja immer so schnell jetzt bei
den Heimspielen. Wir sind schon wieder deutlich über die Zeit, glaube ich.
Ach, und dabei hätte ich noch so viel zu erzählen.
Na gut, wir sehen uns ja wieder, hoffe ich.
Hören in Kürze. Ja, okay. Dann machen wir jetzt Feierabend an der Stelle und vertagen uns auf in Kürze.
So machen wir das.
Alles klar.
Bleibt zu Hause, bleibt gesund und schön, dass ihr zugehört habt.
Jo, vielen Dank. Macht's
bis
gut.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss. Ach so, übrigens, für alle, die es interessiert, die Folge hier, die läuft unter einer Lizenz. Creative Commons 3.0 bei NCND. Also, Namensnennung nicht kommerziell ohne Veränderung. Das bedeutet, du fügst nichts hinzu, du lässt nichts weg von dieser Folge. Du nennst uns als Urheber, wenn du sie irgendwie teilen willst mit Freunden, Bekannten und wem auch immer du bespaßen möchtest. Und vor allem, das ist das Allerwichtigste. Du verkaufst unseren Content nicht als deinen. Das ist sehr wichtig bei dieser Lizenz. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.